Die heutige Lesung steht beim Kolosser Kapitel 3, Vers 18 bis Kapitel 4, Vers 1. Ihr Frauen, ordnet euch eure Männer unter, wie sich im Herrn gebührt. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, seid den Eltern in allen Dingen gehorsam, denn das ist den Herrn wohlgefällig. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Ihr Knechte, seid euren leiblichen Herrn gehorsam in allen Dingen und nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens als solche, die Gott fürchten. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen für den Herrn und nicht für Menschen. Und wisst, dass ihr vom Herrn der Erbe des Lohns empfangen werdet, denn ihr dient dem Herrn Christus. Wer aber Unrecht tut, der wird bekommen, was er Unrecht getan hat, und es gibt kein Ansehen der Person. Ihr Herren gebt den Knechten, was recht ist und ihnen zusteht. Ihr wisst, dass er auch in euren Herrn im Himmel hat, dass er auch einen Herrn im Himmel habt. Das sind die Worte des lebendigen Gottes.
Lass mich nochmal beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir bitten, dass du unsere Herzen weich machst, uns die Augen und die Ohren öffnest für dein Wort. Wir bitten für ganz viel Gnade, auch mit schwierigen Texten wie diesen. Dass du uns durch dein Wort segnest und uns zeigst, wie wir dir noch besser folgen können und wie wir wirklich unser ganzes Leben in dir verlieren können. Bitten das in Jesu Namen. Amen. Was für ein Leben wünscht sich Jesus für sein Volk, für dich und für mich? Eine Antwort darauf finden wir in einem der bekanntesten Gleichnisse von Jesus im Matthäusevangelium. Und keine Sorge, das hat etwas mit unserem Kolossertext zu tun. In dem Gleichnis hebt Jesus die Wichtigkeit des Gehorsams gegenüber seinem Wort hervor, indem er kluge und unvernünftige Bauherren vergleicht. Also ganz im Einklang mit den Baueinsätzen in Markkleeberg. Ich lese die Verse kurz vor, aus Matthäus 7, 24 bis 27. Jeder, der auf diese meine Worte hört, sagt Jesus, und sie befolgt, gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigem Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und das Hochwasser steigt, wenn der Sturm tobt und an dem Haus rüttelt, stürzt es nicht ein, denn es ist auf Felsen gegründet. Doch wer meine Worte hört und sich nicht danach richtet, gleicht einem unvernünftigen Mann, der sein Haus einfach auf den Sand setzt. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und das Hochwasser steigt, wenn der Sturm tobt und an dem Haus rüttelt, bricht es zusammen und wird völlig zerstört. Ein wichtiger Punkt dabei, der oft übersehen wird, ist, was die beiden Bauherren bauen: ihre Häuser. Jesus spricht hier nicht nur von der Notwendigkeit, Gottes Wort als Grundlage unseres Lebens zu haben. Er bezieht sich bewusst auf das Haus oder das Zuhause. Unsere Häuser sind uns unglaublich wichtig, denke ich. Es ist der Ort, an dem wir leben, wo wir das aufbewahren, was wir am meisten lieben, wo wir Ruhe und Zuflucht finden wollen. Und im Grunde genommen kann das Haus unser gesamtes Leben darstellen. Und Jesus macht deutlich, ein Haus auf etwas anderem als auf sein Wort zu bauen, ist unvernünftig. Jeder, auch Gläubige, wird den Stürmen des Lebens begegnen. Wolkenbruch, Hochwasser, Sturm. Unsere Fähigkeit, diesen Herausforderungen standzuhalten, hängt von unserem Fundament ab, auf dem wir bauen, und von den Anweisungen, die wir befolgen. Paulus versteht das gut und spricht diesen wichtigen Aspekt des Lebens im Kolosserbrief an. Und wir wollen uns gemeinsam ansehen, was wir für unser eigenes Zuhause und unsere eigenen Familien daraus lernen können. Letzte Woche haben wir in Vers 17 gehört, und das hat Johann auch schon verlesen vorhin, dass Paulus uns sagt, alles im Namen des Herrn Jesus zu tun. Und wir werden sehen, dass diese neuen Anweisungen in unseren Versen heute aus dem fließen, was wir vorher gelesen haben. Ob wir tatsächlich alles im Namen des Herrn tun, wird am besten zu Hause und in den Beziehungen zu Hause sichtbar. Und das wisst ihr sicherlich besser als ich. Paulus hat uns etwas über gewisse Haushaltsmitglieder hier gesagt in diesen Versen, die Bernd schon so schön verlesen hat. Und er tut das gemäß den Bräuchen seiner Zeit. Das müssen wir wirklich auch in unserem Kopf behalten, wenn wir darüber nachdenken. Wenn wir uns Frauen, Männer, Kinder und Herren und Knechte anschauen, müssen wir uns außerdem erinnern, dass alle Menschen vor Gott gleich wertvoll sind. In Christus werden alle Formen der Diskriminierung ausgerottet. Paulus hat das vorher auch schon deutlich in Kolosser 3, Vers 11 gesagt. Ja. Es gilt nicht mehr Grieche und Jude, Beschnittener, Unbeschnittener, Barbar, Sküte, Knecht, Freier, alles in allen ist Christus. Ja. Wenn wir also unsere Verse heute lesen, merken wir zweifellos, Gottes Wort macht Unterschiede in den Rollen und Verantwortlichkeiten im Zuhause zwischen Frauen und Männern, Kindern und Vätern und Knechten und Herren. Aber bevor wir darauf eingehen, müssen wir betonen und uns wieder und wieder in Erinnerung rufen, dass jeder für Gott gleich wertvoll ist. Okay? Und diese Verse werden zwei Dinge für uns tun. Sie werden in Frage stellen, wie wir denken, dass ein Zuhause und seine Beziehungen funktionieren sollen. Und sie werden auch noch einmal Paulus' Hauptpunkt im gesamten Kolosserbrief betonen und unterstreichen. Jesus ist Herr über alles. Wenn Christus also auch der Herr unserer Familie ist, dann können wir Haus und Heim nach Gottes gutem Plan bauen. Vielleicht fragst du dich manchmal, was Gottes Plan für dein Leben ist. Diese Verse hier liefern den Bauplan, um ein Zuhause nach Gottes Plan zu bauen. Also stürzen wir uns gleich rein mit dem ersten Vers direkt in die Kontroverse. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich im Herrn gebührt. Paulus spricht zuerst die Frauen und Männer an, die Beziehung zwischen ihnen, da sie grundlegende Rollen im Zuhause haben. Als Gott die Ehe im Garten Eden im 1. Mose 2 erschuf, sagte er, es sei nicht gut, dass der Mensch allein sei. Also schuf er eine Hilfe, die ihm entspricht, gab Adam Eva als seine Frau. Und diesen ursprünglichen Entwurf der Ehe brauchen wir, um Paulus' Anweisungen hier zu verstehen. Die Anweisungen beginnen in Vers 18 mit Frauen, die aufgerufen werden, sich ihren Männern unterzuordnen. Was können wir sagen, um das nicht misszuverstehen? Einige Menschen beschuldigen Paulus, gegen Frauen zu sein und denken, er unterstütze Missbrauch. Andere verwerfen die Bibel als veraltet. Und wieder andere, und das sollte uns mindestens genauso empören, missbrauchen den Begriff unterordnen, um eine tyrannische und unterdrückerische Führung zu Hause zu rechtfertigen und verlangen gehorsamen Dienst von der Frau. Beide Ansichten, beide Extreme, die Verwerfung von Gottes Wort oder der Missbrauch von Gottes Wort, interpretieren den Begriff unterordnen falsch und verfehlen den Kern dieser Verse. Unterordnen bezieht sich im Neuen Testament konsequent auf die Verantwortung einer Frau gegenüber ihrem Mann. Es bezieht sich auf die Natur der Ehe und die entsprechenden Rollen von Mann und Frau. Das Wort unterordnen ist nicht dasselbe Wort wie gehorchen. Paulus verwendet das Wort gehorchen für Kinder und Knechte. Diese Beziehungen sind scheinbar erheblich unterschiedlich zu der Beziehung zwischen Mann und Frau. Unterordnen bedeutet nicht, den Wert der Frau zu untergraben, den sie genauso vor Gott hat wie der Mann. Sich unterordnen bedeutet also, sich in freiwilliger Unterstützung anzubieten. Das ist in Gottes Augen eine gute Sache, denn Jesus ist genauso. Spiegelt direkt das Herz Christi wider, der sich, obwohl er dem Vater gleich war, freiwillig dem Vater unterordnete. Praktisch bedeutet das, dass eine Frau sich ihrem Mann mit Respekt und Bewunderung anbietet und ihn ehrt. Natürlich bedeutet das nicht, dass eine Frau ihrem Mann in unmoralische oder illegale Richtungen folgen wird, oder Missbrauch erdulden sollte. Natürlich nicht. Aber solange das nicht der Fall ist, kann die Hingabe einer Frau an ihren Mann Ausdruck ihrer Liebe zu Christus sein. Vers 18 sagt, wie es sich im Herrn gebührt, soll sie sich unterordnen. Also gemäß dem Herrn und seinem Wort. Ihre Verantwortung zu erfüllen, dem Mann Respekt, Bewunderung, Ehre und Unterstützung zu geben, wird ihren Mann ermutigen und letztendlich zu einem gesunden und glücklichen Zuhause für ihre Familie beitragen. Aber jetzt zu den Männern in Vers 19. Denn sie haben auch eine Verantwortung gegenüber der Frau, sogar eine ziemlich hohe. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Die Rolle des Manns ergänzt die Rolle der Frau und umfasst ein zweifaches Gebot. Paulus fordert die Männer auf, ihre Frauen zu lieben. Der Epheserbrief erläutert diese Liebe so: Christus liebte die Gemeinde und gab sich selbst für sie hin. So sollen Männer lieben, also ihre Ehefrauen. Und das setzt die Messlatte ziemlich hoch, denn es kennzeichnet die Liebe eines Mannes als aufopfernd und selbstlos, indem er seine eigenen Bedürfnisse zugunsten seiner Frau zurückstellt. Wenn du also ein Mann bist, ist deine Frau wie Eva ein Geschenk Gottes, das dir anvertraut wurde. Du musst sie schätzen, schützen und für sie sorgen. Weiterhin sind Männer verantwortlich für die emotionalen, körperlichen und geistlichen Bedürfnisse ihrer Frauen. Männer müssen sich um sie kümmern und ihren Weg mit Jesus fördern, indem sie so gut wie möglich nach dem Beispiel Jesu leben. Und diese Liebe hängt nicht von der Leistung der Frau ab. Die Liebe des Mannes kommt aus seiner Leidenschaft für Christus und seiner unerschütterlichen Hingabe an Christus. Denn die Liebe eines Mannes sollte die aufopfernde und bedingungslose Liebe Christi widerspiegeln. Und ich sage sollte, weil das nicht einfach ist. Am Ende wird das genau das sein, was eine Frau zu einer tieferen Zuneigung zu Jesus anregt und sogar anspornt, wenn sie sieht, dass ihr Mann tut und versucht zu tun, was er kann, sie so zu lieben, wie Jesus sie liebt. Aber Vers 19 enthält noch eine Anweisung für den Mann. Wenn ein Mann seine Frau treu liebt, was wird er nicht tun? Er wird nicht bitter gegen sie sein. Eine Frau bitter und hart zu behandeln, wird nur das führen, wird nur dazu führen, sie gegen ihren Mann, gegen die Ehe vielleicht und möglicherweise sogar gegen den Herrn zu verbittern. Bitterkeit sorgt nur noch für mehr Bitterkeit. Erniedrigende Führung, die Ausnutzung der freiwilligen Unterordnung der Frau, werden von Paulus hier ziemlich eindeutig verboten. Die Unterordnung des Mannes unter Christus identifiziert Jesus als das ultimative Familienoberhaupt im Zuhause. Also sozusagen der Familienführung gibt es drei. In Ehrfurcht vor Jesus muss ein Mann seine Frau aufopferungsvoll lieben, sie ehren, mit Mitgefühl und Verständnis für sie sorgen und sie vor dem Herrn schätzen. Und im Mindesten muss er sein Bestes tun, das zu versuchen. Denn gewiss wird es ihm nie perfekt gelingen. Bevor wir die Verantwortlichkeiten zwischen Mann und Frau im Zuhause abschließen, habe ich vier Wenns. Wenn du noch kein Ehemann bist, aber einer werden möchtest, dann weißt du jetzt, was Gottes Wort sagt, was auf dich zukommt. Wenn du ein Ehemann bist, dann ordne dich weiterhin Christus unter, zu deinem besten Vermögen. Ordne deine Ehe und wie du deine Frau behandelst, nach seinem Wort. Wenn du eine Ehefrau bist und einen Ehemann hast und siehst, dass er versucht zu tun, was Gottes Wort sagt, ermutige ihn und unterstütze ihn, weiterzumachen. Und wenn du eine Ehefrau bist und einen Ehemann hast und feststellst, dass er dich anders behandelt, als Gottes Wort es sagt, versuche bitte mit deinem Mann zu reden. Und wenn das fruchtlos bleibt, bitte suche Hilfe. Hier in der Gemeinde, sprich mit einem unserer Pastoren oder unseren Ältesten, denn die Ehe ist heilig. Okay, das war so die erste Beziehung im Zuhause, Frau und Mann. Kinder, in Vers 20. Ihr Kinder, seid den Eltern in allen Dingen gehorsam, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Paulus spricht als nächstes diese Beziehung zwischen Kindern und ihren Eltern an. Und in Vers 20 fordert er Söhne und Töchter auf, ihren Eltern zu gehorchen. Also hier haben wir nicht diesen Unterordnungsbegriff, sondern eben diesen Begriff gehorchen. Der Begriff hier ist stärker eben als der Unterordnungsbegriff der Frauen. Kinder haben die uneingeschränkte Verantwortung, den Anweisungen und der Führung ihrer Eltern zu folgen. Ich denke, das wird durch die Worte in allen Dingen ziemlich deutlich. Während Kinder bereitwillig gehorchen und die Führung ihrer Eltern respektieren sollen, sollten sie natürlich keinen unbiblischen oder unmoralischen Befehlen folgen. So wie, hör doch auf, deinen Freunden von Jesus zu erzählen oder sowas. Als harmloseres Beispiel. Aber das bedeutet natürlich, dass auch Kinder Gottes Wort kennen sollten. damit sie erkennen können, ob ihre Eltern von ihnen etwas verlangen, das Gottes Wort verbietet oder sogar verurteilt. An diese Aufforderung an Kinder erinnert natürlich auch an das fünfte Gebot im 2. Mose. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und als Kinder die Eltern zu ehren, ist eine Möglichkeit für die Kinder, Gottes Autorität und Herrschaft anzuerkennen. Selbst schon im jungen Alter. Und wenn irdische Eltern göttliche Liebe und Führung zeigen, erinnert das Kinder daran, dass sie einen himmlischen Vater haben, der sie perfekt leitet und sich perfekt um sie kümmert, sie besser kennt als ihre leiblichen Eltern das je werden. Und wenn Eltern versagen, und wenn du Eltern hast, und du Erinnerungen und auch Schmerz hast, was das betrifft, dann können wir bzw. können Kinder ermutigt werden, dass ihr himmlischer Vater niemals versagt. Und wenn es nicht genug ist, dass die Bibel sagt, Kinder sollten ihren Eltern in allem gehorchen, dann sollten Kinder es wenigstens tun, weil es, wie es im Vers heißt, dem Herrn wohlgefällig ist. Wenn Kinder ihren Eltern gehorchen, bringt das Gott Freude und Wohlgefallen. Und Jesus selbst hat genau dasselbe getan. Als er im Himmel stand und auf die Menschheit geschaut hat, hat den Vater sagen hört, geh, und gesagt hat, okay, in Ordnung, Vater, ich werde gehen, ich werde sie retten, ich werde sie nach Hause bringen. Denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Das ist in Vers 21, das setzt die Beziehung zwischen Vätern und Kindern, Eltern und Kindern fort. Und hier spricht Paulus weiter und unterstreicht die Unterordnung der Kinder unter ihren liebevollen himmlischen Vater, der ihnen bereits gesagt hat, ihren Vätern zu gehorchen. Allerdings minimiert der Fokus in diesem Vers auf Väter nicht die Rolle der Mutter. Natürlich sagt Paulus nicht, dass Kinder nur den Vätern gehorchen und den Müttern einfach ungehorsam sein dürfen. Das ist Quatsch. Paulus hier von Vätern spricht, schließt er beide Elternteile ein. Die Mütter dürfen auch den Kindern sagen, was sie tun und lassen sollen. Und so haben Eltern eine Verantwortung gegenüber ihren Kindern. Und der Gehorsam der Kinder ermöglicht es den Eltern, diese Verantwortung auch zu erfüllen. Gott hat das Zuhause so gestaltet, dass es ein Ort sein darf, an dem Herzen geformt werden dürfen, die Jesus lieben und für Jesus leben. Aus diesem Grund legt die Bibel die Verantwortung, Kindern Gottes Wort beizubringen, in erster Linie auf die Eltern. Wenn ihr Eltern seid, tut ihr das. Epheser 6, Vers 4 sagt zum Beispiel, dass Eltern ihre Kinder in der Zucht und Weisung des Herrn erziehen müssen. Und natürlich wachsen nicht alle Kinder mit gläubigen Eltern auf. In diesem Fall sollte die Gemeindefamilie ganz besonders in diese Kinder investieren, wenn es dazu die Möglichkeit gibt. Ich glaube, bei uns in der Gemeinde ist das nicht so sehr der Fall, aber ich kenne den Fall aus einer Gemeinde in England, wo irgendwie ganz viele Kinder aus nichtgläubigen Haushalten aufgetaucht sind in der Sonntagsschule und dort das Evangelium beigebracht werden und das dann zu Hause ihren Eltern vortragen. Das ist was ganz Tolles. Aber wie gesagt, da ist wie gesagt die Gemeindefamilie ganz besonders in Verantwortung gezogen. Ja. Aber abgesehen von dieser Ausnahme sind Eltern die ersten Vertreter Gottes für ihre Kinder. Sie müssen seine Liebe vorleben, für ihre Bedürfnisse sorgen und ihre Kinder lehren, nach Gottes Wort zu leben. Und ein Kind wird diese besondere Verantwortung durch Gehorsam erleichtern. Das für die Eltern auch zunehmend erfreulicher machen. Je mehr Gehorsam, je mehr Freude haben auch die Eltern. Es gibt noch eine weitere Verantwortung der Eltern hier in Vers 21. Und zwar, die Kinder nicht zu entmutigen. Ja, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Was meint Paulus damit? Was beinhaltet es, seine Kinder zu reizen? Da das ja so einfach ist. Es könnte übermäßige Erziehung bedeuten, die irritiert und frustriert. Es könnte bedeuten, bestimmte Regeln durchzusetzen, Perfektion zu verlangen, unrealistische Erwartungen zu schaffen, ständig zu tadeln. Und diese harte Art von Überwachung kann Kinder entmutigen und sie dazu bringen, ihren Wert zu hinterfragen. Es kann auch zu schlimmen Missverständnissen über Gott führen. Kinder denken lassen, dass Gottes Liebe verdient werden muss durch das perfekte Befolgen von Regeln. Wir wissen, dass das nicht das Evangelium ist. Stattdessen müssen Eltern geduldig und mitfühlend sein, ihre Kinder mit Freundlichkeit und Verständnis ermutigen. Ich habe keine eigenen Kinder, aber ich hatte das Privileg, in viele Familien der LEC aufgenommen zu werden, als ich hier Christ geworden bin, vor 7 Jahren. Und ein besonderes Beispiel ist mir seit meiner Bekehrung im Gedächtnis geblieben, als ich das unangenehme Vergnügen hatte, einen Streit mitzuerleben zwischen einer Mutter und ihrem Kind. Das Kind hatte einen Wutanfall. Es wurde laute Worte gewechselt, das Kind war offensichtlich gereizt, woraufhin allerdings das Kind nicht in sein Zimmer geschickt wurde oder auf eine andere Art und Weise bestraft wurde, sondern stattdessen hat die Mutter in Reue und Eingeständnis ihre Sünde bekannt, ihr Kind angeschrien zu haben, gegenüber ihrem Kind. Und das war kein 17-, 18-jähriges Kind. Das war, weiß nicht, 11, 12. Und ich war sehr erstaunt über dieses Beispiel elterlicher Demut gegenüber einem minderjährigen Kind. Aber es ergibt Sinn. Denn eine Mutter sollte sich wie eine Erwachsene verhalten. Denn sie hat wesentlich mehr Zeit gehabt, in ihrem Glauben zu reifen, als das kleine Kind. Kinder sind Kinder. Von Kindern kann man nicht erwarten, dass sie sich wie Erwachsene verhalten, denn sie sind Kinder. Also reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden, sondern damit sie voller Mut weitergehen mit Jesus. Und dann kommen wir zu der dritten Art von Beziehung, wo wir uns vielleicht fragen, okay, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Ich habe keine Knechte, ich habe keine Bediensteten. Sklaverei ist nicht mehr so. Ich lese die Verse nochmal. Von Vers 22. Ihr Knechte, seid euren leiblichen Herren gehorsam in allen Dingen. Nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens als solche, die Gott fürchten. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen für den Herrn und nicht für den Menschen. Und wisst, dass ihr vom Herrn das Erbe als Lohn empfangen werdet, denn ihr dient dem Herrn Christus. Wer aber Unrecht tut, der wird bekommen, was er Unrecht getan hat. Und es gilt kein Ansehen der Person. Ihr Herren, gebt den Knechten, was recht ist und ihnen zusteht. Ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Also wie gesagt, die letzte Beziehung im Zuhause, die Paulus anspricht, ist zwischen Knechten und Herren. Und das einfach aus dem Grund, weil in Paulus' Kontext dein Bediensteter oder dein Knecht im selben Haushalt wie dein Ehepartner und deine Kinder mitgewohnt hatten. Paulus befürwortet hier nicht die Sklaverei. Einige missverstehen sein Versäumnis, Sklaverei zu verurteilen als Unterstützung. Das ist nicht der Fall. Die Bibel macht klar, dass Diskriminierung und unmenschliche Behandlung gottlos und inakzeptabel sind. Wie Petrus, der ungerechtes Leiden anspricht, gibt Paulus praktische Anweisungen für Christen, die sich in solchen Situationen befinden. Die Verse hier führen uns das Evangelium vor Augen und rufen uns dazu auf, es zu leben. Das Evangelium von Jesus Christus trifft uns, wo immer wir sind. Es definiert soziale Beziehungen neu durch unsere neue Beziehung zu Jesus. Egal wie unsere Situation zu Hause oder bei der Arbeit ist, wir müssen sorgfältig beobachten, wie Gottes Wort sie im Licht des Evangeliums neu definiert. Zum Beispiel am Arbeitsplatz. Und darum geht's hier. In Kapitel 4, Vers 1 sagt Paulus etwas sehr Interessantes. Ob du ein Herr oder ein Knecht bist, du hast einen Herrn im Himmel. Unsere Sicht auf Gott als unseren Herrn ist sehr wichtig, weil es bedeutet, dass wir erkennen, dass Gottes Kauf unserer Freiheit am Kreuz zwei Dinge zur Folge hatte. Es hatte zur Folge, dass wir Gottes Eigentum sind. Ja, Jesus ist für uns gestorben, er hat uns gekauft. 1. Korinther 6, Verse 19 bis 20. Wisst ihr nicht, dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Und das ist der Preis von Jesu Blut. Es ist unsere Verpflichtung ihm gegenüber als Knechte der Gerechtigkeit zu sein. Römer 6, Vers 18. Nachdem ihr von der Knechtschaft der Sünde befreit wurdet, seid ihr nun Knechte der Gerechtigkeit geworden. Paulus' Anweisung für Knechte und Herren verändert ihre Perspektive. Es verändert die Rollen und Verantwortlichkeiten. Es verändert, wie man Herr ist und wie man Knecht ist. Denn wir alle gehören dem Herrn, wir alle sind seine Knechte. Das sagt Paulus den Knechten in Vers 22 aus Kapitel 3. Seid euren leiblichen Herren gehorsam in allen Dingen, mit der Zusicherung, dass ihr Dienst von ihrem ultimativen Herrn im Himmel belohnt werden wird. Vers 24, ihr dient dem Herrn Christus. Umgekehrt würde derjenige in Vers 25, der Unrecht tut, ohne Ansehen der Person bestraft werden. Ein bisschen schwierige Begrifflichkeiten vielleicht. Aber was es bedeutet, ist unterm Strich, schlampige Arbeit, Betrug, Faulenzerei oder andere Formen der Unaufrichtigkeit werden nicht unbemerkt bleiben. Gott ist der Herr über alle Herren und Knechte, und die Unterschiede, die unter den Menschen besteht, wie diese, bedeuten für ihn nichts. Kein Ansehen der Person, das ist das, was das bedeutet. Wenn Knechte ihre Herren bestehlen, werden sie dem Herrn darüber Rechenschaft ablegen müssen, genauso wie wenn Herren ihre Knechte ungerecht behandeln. Das bedeutet, dass Paulus über den Gehorsam der Knechte hinaus auch auf ihr Herz und die treue Erfüllung ihrer Pflichten bedacht ist. Als Christen sollten wir mit Integrität arbeiten. Nicht nur mit Augendienerei, wie es hier heißt. Nicht nur, wenn jemand zuschaut. Kann man sich vielleicht vorstellen, dass Jesus gerade neben einem steht, wenn man seine Arbeit verrichtet. Mir hat das persönlich sehr viel geholfen in der Vergangenheit. In Kapitel 4, Vers 1, ebenso die Herren, sie sollten gerecht mit ihren Knechten umgehen. Es ist nicht so, dass die ganze Last einfach auf den Knechten abgelegt wird, nein, die Herren finden hier auch eine Anweisung. Seid gerecht. Ja. Einfach auch, weil der Herr im Himmel auch so mit allen umgeht. Psalm 89, Vers 15, gerecht und recht sind die Grundfeste deines Thrones. Und wenn wir an den Herrn im Himmel, an Jesus, glauben, gelten diese Richtlinien auch für uns am Arbeitsplatz. Ob du Menschen unter dir hast, so wie Knechte in der Art, oder eine ganze Hierarchie von Menschen über dir, mit Managern und Chefs und Direktoren und was weiß ich. Arbeite von Herzen, nicht nur, wenn jemand zuschaut. Behandle alle die, die mit dir oder für dich arbeiten, gerecht und fair. Paulus' Anweisung für Frauen und Männer, Kinder und Väter, Diener und Herren spiegeln wider, was er in Vers 17 zu allen Gläubigen gesagt hat, was wir letzte Woche betrachtet haben. Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Alles heißt alles. Es ist eine Erinnerung daran, dass das alles wichtig ist, was wir tun, wie wir es tun und warum wir es tun. Alles, was wir in unseren Häusern, Arbeitsplätzen und in unserer Gemeinde tun, sollte unseren Herrn im Himmel ehren. Zum Schluss möchte ich nochmal zurückgreifen auf das Gleichnis vom Anfang von den klugen und unvernünftigen Bauherren in Matthäus 7. Jesus geht davon aus, dass unsere Häuser vielen Stürmen ausgesetzt sein werden. Er verspricht, dass diejenigen, die ihre Häuser nach Gottes Plan bauen, den Herausforderungen des Lebens standhalten werden. Laut Jesus werden unsere Häuser zerbrechen, wenn wir sie auf instabilem Sand bauen, eben auf das, was nicht Gottes Wort ist. Vielleicht nochmal um uns nochmal auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen, warum diese Verse so wichtig sind. Hätte Paulus sie nicht auch weglassen können? Allein im letzten Jahr endeten in Deutschland 130.000 Ehen in Scheidung. Und das sind nur die offiziellen Gerichtsverfahren. Derzeit dauern Ehen in Deutschland durchschnittlich 15 Jahre. Danach ist Schluss. Und in den letzten 10 Jahren, um noch mal den Fokus auf die Kinder zu nehmen, in den letzten 10 Jahren wurden mehr als 600.000 Kindern aus ihren Familien entfernt und vom Jugendamt in Obhut genommen. Diese Verse sind höchst relevant und wichtig. Da haben wir das Problem. Und Gottes Wort gibt uns die Lösung. Und viele von uns haben den Schaden solcher familiären Misserfolge gesehen, vielleicht auch am eigenen Leib miterlebt. Aber wenn Christus der Architekt ist und sein Wort das Fundament, dann werden unsere Häuser auf festem Fels gebaut. Dieser Fels stellt sicher, dass unsere Häuser nicht zerstört werden, unsere Ehen nicht auseinandergerissen werden, und unsere Kinder nicht an solchem Leid teilhaben müssen. Gottes Wort. In diesen Versen liefert Paulus den notwendigen Bauplan, um unsere Häuser nach Gottes Plan zu bauen. Der gesamte Brief an die Kolosser erklärt, was es bedeutet, Teil von Gottes Familie durch Christus zu sein. Die Verse heute sollten uns zeigen, was das für unsere eigenen Familien bedeutet. Aber dabei geht es nicht nur um Eltern und ihre Kinder, denn unsere Häuser und unsere Familien nach Gottes Plan zu bauen, hat eine noch breitere Wirkung. Denn wenn wir unsere Häuser dem Herrn widmen, können wir mit ihm leben und unsere Herzen für Christus Zeugnis sein lassen. Und das Zeugnis unserer Familien soll andere einladen, Gottes Familie beizutreten. Wenn du noch nie an den Herrn Jesus für die Vergebung der Sünden, die Errettung vom Tod und das Versprechen des ewigen Lebens geglaubt hast, dann bitten wir dich, dein Leben Jesus zu widmen. Wie Römer 6,23 uns versichert, der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn.